Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Und ich habe den Überblick für euch über diesen, heute ist Mittwoch. Kann man ja schon mal vergessen, ne? Thema heute bei uns sind WissenschaftlerInnen, die angefeindet werden. Melanie Brinkmann, die ist Virologin am Helmholtz-Institut. Und Post aufmachen ist in den letzten Wochen nicht einfacher geworden für sie.
Christian Drosten hat schon Post bekommen mit Röhrchen drin. Und ihm wurden finstere Sachen angedroht. Also ein mulmiges Gefühl habe ich immer, wenn ich meine Post öffne.
WissenschaftlerInnen, die sich öffentlich äußern zur Corona-Pandemie, die müssen einfach mittlerweile mit auf der Rechnung haben, dass sie beleidigt werden, beschimpft, bedroht. Und wir wollten von Melanie Brinkmann wissen, wie sie eigentlich damit umgeht. Und ihr kriegt noch eine Info dazu, was die ForschungsministerInnen der EU dagegen tun wollen. All das erfahrt ihr im frischen Podcast vom Update am 21. Oktober. Weiteres Thema bei uns sind die Marienkäfer, die gerade unterwegs sind. Nicht nur zwei oder drei, sondern das ist eine richtig große Marienkäfer-Gang. Überall fliegen die rum. Was haben die vor? Na, die suchen ihr Winterquartier. Aber nicht nur das.
Das ist auch teilweise deswegen, weil sie dort bestimmte Bereiche finden. Da wissen sie, da ist es sinnvoll. Da können sie sich auch zu Massen treffen. Und natürlich ist es auch ganz gut, wenn sie sich direkt im Frühjahr wieder treffen, auch wieder paaren können, bevor sie sich noch lange suchen müssen.
Das ist Henrike Schmidtberg. Sie ist Biologin und Fachfrau für Marienkäfer. Noch viel mehr von ihr erfahrt ihr in der kommenden halben Stunde. Ihr hört zu? Das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Wie können Terroranschläge in Deutschland in Zukunft verhindert werden? Damit hat sich die Bundesregierung beschäftigt und einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Und der sieht vor, dass die deutschen Geheimdienste mehr Befugnisse bekommen. Sie sollen in Zukunft auch auf Messenger-Nachrichten, etwa bei WhatsApp, zugreifen können. Amelie Fröhlich aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was ist denn da genau geplant?
Also die Geheimdienste sollen bald nicht mehr nur Online-Telefonate bei Messenger-Diensten mithören dürfen, sondern sie sollen auch Nachrichten, also du hast gesagt, WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel, mitlesen können. Das war bisher noch nicht erlaubt. Und das Ganze, das funktioniert mit so einem kleinen digitalen Staatstrojaner. Das sind Apps, mit deren Hilfe sich die Inlandsgeheimdienste unbemerkt auf ein Handy schalten können. Der Gesetzentwurf, der sieht jetzt aber auch keine generelle Erlaubnis dafür vor. Also jeder einzelne Fall wird vorher geprüft und muss von einer unabhängigen Kommission des Bundestages erlaubt werden. Und um hier die Kontrolle zu verbessern, soll die Zahl der Mitglieder dieser Kommission jetzt auch noch erhöht werden. Das war der SPD sehr wichtig. Und dem Gremium soll außerdem noch ein technischer Berater an die Seite gestellt werden.
Nur um nochmal sicher zu gehen, ob ich das richtig verstanden habe. Also wenn die Erlaubnis dieser Kommission vorliegt, dann können die Geheimdienste bei WhatsApp und Co. mitlesen.
Genau, also das gilt für den Verfassungsschutz, den Bundesnachrichtendienst und den militärischen Abschirmdienst. Außerdem steht noch in dem Gesetzentwurf, dass der militärische Abschirmdienst und die Verfassungsschutzbehörden mehr Informationen austauschen. Das soll vor allem helfen, rechtsextreme Bundeswehrangehörige und Reservisten besser als bisher zu identifizieren. Und es ist noch eine Neuerung vorgesehen. Für den Verfassungsschutz soll es einfacher werden, Einzelpersonen zu beobachten. Damit zieht die Bundesregierung Konsequenzen aus den rechtsextrem motivierten Terroranschlägen in Halle und in Hanau. Beide Anschläge waren von Tätern verübt worden, die wohl keiner Gruppierung angehörten. Bundesinnenminister Horst Seehofer, von seinem Ministerium kommt der Gesetzentwurf, der sagt, das alles sei ein längst überfälliger Schritt im Kampf gegen Terroristen.
Diese Pläne waren ja sehr umstritten, auch innerhalb der Großen Koalition, ne?
Absolut. Also 1,5 Jahre hat die Regierung damit gerungen. Vor allem die SPD hatte Bedenken und sie hat auch durchgesetzt, dass ein Teil der Pläne von Seehofer aus dem Gesetzentwurf gestrichen worden ist. Ursprünglich war auch noch vorgesehen, dass die Geheimdienste zusätzlich die Möglichkeit für eine Online-Durchsuchung bekommen. Dann hätten sie verdeckt auf Computer oder auf Smartphones zugreifen und die Daten dort auslesen können. Aber wie gesagt, das wird nicht kommen.
Und der Gesetzentwurf muss ja auch noch durch den Bundestag, oder?
Genau, also der Bundestag stimmt darüber noch ab und da wird, das ist schon absehbar, ordentlich Gegenwind von der Opposition geben. FDP-Vize-Fraktionschef Stefan Thomae spricht von einem Ausverkauf der Bürgerrechte und so sieht das auch sein Parteikollege Konstantin Kuhle.
Die Bürgerrechte haben das Nachsehen und es ist insgesamt ein schlechter Tag für die Freiheit, weil sie immer mehr zugunsten einer Sicherheit geopfert wird.
Auch Linke, Grüne und AfD sind gegen den Gesetzentwurf und warnen vor einem massiven Eingriff in die Grundrechte. Datenschützer und Schützerinnen befürchten, dass Geheimdienste jetzt unkontrolliert auf Handys zugreifen. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht von der SPD wiegelt aber ab und verteidigt den Gesetzentwurf.
Hier geht es nicht um kleine Straftaten, hier geht es um Terrorismus, hier geht es um schwerste Straftatbestände. Es geht nicht darum, Bürger zu verfolgen, sondern Straftaten zu verhindern.
Auch der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Matthias Middelberg, meint, nur so könne der Inlandsgeheimdienst auch im digitalen Zeitalter seine Rolle als Frühwarnsystem weiter ausüben.
Die Geheimdienste in Deutschland sollen mehr Befugnisse bekommen, mit dem Ziel, Terroranschläge zu verhindern. Alle Infos dazu und Hintergründe von Amelie Fröhlich aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Christian Drosten bekommt Morddrohungen. Hendrik Streeck wird beleidigt. Und diese Liste könnt ihr beliebig erweitern mit anderen Virologen und Virologinnen, die sich öffentlich äußern zur Corona-Pandemie. WissenschaftlerInnen werden übelst angegriffen, beschimpft und angegangen. Nicht nur, aber vor allem auf Social Media. Und dagegen wollen die europäischen ForschungsministerInnen etwas tun. Deshalb haben sie eine Erklärung unterschrieben, in der sie sich für die Forschungsfreiheit aussprechen und auch dafür, dass die Gesellschaft sich mehr hinter die Arbeit der Wissenschaftlerin stellt. Eine Virologin, die diese Anfeindungen auch regelmäßig erlebt, ist Melanie Brinkmann. Die ist Virologin am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und Professorin am Institut für Genetik an der TU Braunschweig. Ich habe mit ihr über das Thema gesprochen. Frau Brinkmann, welche Art von Rückmeldungen bekommen Sie denn?
Ach, bislang waren das zum Glück nur E-Mails und ab und zu auch mal ein Brief in der Post, den ich schon auch mit gemischten Gefühlen manchmal öffne, weil man ja auch viel mitbekommt, dass es, wie Sie gerade erwähnt haben, Christian Drosten hat schon Post bekommen mit Röhrchen drin, und ihm wurden finstere Sachen angedroht. Also ein mulmiges Gefühl habe ich immer, wenn ich meine Post öffne. Vorwiegend bekomme ich E-Mails, gerade auch natürlich nach Auftritten in der Öffentlichkeit. Und die sind teilweise schon skurril und auch persönlich beleidigend.
Wenn Sie sagen skurril, was meinen Sie damit? Also was erreicht Sie da?
Skurril finde ich zum Beispiel, dass einfach angezweifelt wird, dass es sich hier gerade um ein neues Virus handelt oder überhaupt um eine Pandemie. Teilweise bekommt man Zuschriften, die sagen, ihr habt das doch alles nur erfunden, ihr wolltet doch alle nur mal ins Fernsehen. Und das ist schon, das erstaunt einen dann natürlich sehr, weil man als Wissenschaftler natürlich denkt, wie kommen die nur auf die Idee, als wenn wir Wissenschaftler ins Fernsehen wollen würden? Also ich will das zumindest gar nicht und bin froh, wenn der Spuk vorbei ist und wir das nicht mehr so intensiv machen müssen. Eine E-Mail schrieb mal, ich solle doch einfach die Klappe halten. Also das ist wirklich persönlich. Und da denkt man natürlich, wow, wie kommen Leute darauf, mir das so zu schreiben?
Nicht, dass ich jetzt sagen möchte, Klappe halten wäre freundlich. Im Gegenteil. Aber das wirkt ja fast noch harmlos, möchte ich sagen. Trotzdem überschreiten Menschen dann natürlich eine Grenze. Wie gehen Sie denn damit um?
Also ich kann das nie gut ab und mich trifft das dann auch tatsächlich und meistens teile ich das dann. Ich rede drüber. Das hilft mir eigentlich immer bei allen Dingen im Alltag.
Die Sie teilen das dann auf Twitter oder auf Facebook?
Nein. Das teile ich mit meinem Mann zum Beispiel oder mit meinen Kollegen. Mhm. Und das hilft dann schon, ne? Wenn die dann sagen, oh Mensch, also nimm dir das bloß nicht zu Herzen, so einen Quatsch. Und dann lege ich die E-Mail ab und dann ist sie für mich auch vergessen. Mhm. Und was mich dann auch wirklich über den Tag rettet, ist dann einfach mal eine freundliche E-Mail oder eine anerkennende E-Mail. Die bekomme ich ja auch. Das muss man auch erwähnen. Und das sind dann total schöne Momente und die neutralisieren dann diese bösen E-Mails komplett.
Sie haben eben gesagt, Sie sind eigentlich jetzt gar nicht so scharf darauf, irgendwie im Fernsehen zu sein. Sie sind es aber trotzdem. Also das heißt, Sie äußern sich öffentlich. Sie sind als Expertin regelmäßig zu sehen im Fernsehen, geben da eben Ihre Einschätzung ab. Hat Sie das dann eigentlich überrascht, dass Sie so angefeindet oder so angegangen werden? Oder haben Sie ein Stück weit auch damit gerechnet, weil man ja eben mittlerweile weiß, wie Menschen sein können?
Nee, ich habe damit tatsächlich nicht gerechnet. Und ich spüre auch, dass es zunimmt, diese kritischen, nicht kritischen, sind ja keine kritischen E-Mails, sind einfach böse E-Mails zurzeit. Und man denkt dann wirklich drüber nach, einfach aufzuhören mit der Arbeit, mit der Öffentlichkeitsarbeit. Die Momente habe ich schon, dass ich dann auch, wenn ich jetzt einen Auftritt hatte, wenn ich in einer Talkshow war oder irgendwo bei einem der vielen Fernsehsender, dass man dann diese ganzen Zuschriften bekommt und dann braucht man auch erstmal eine Pause, dass man wieder sich erholt. Das ist tatsächlich so. Ich sage dann auch erstmal ein paar Termine ab oder nicht zu. Mhm. Absagen tue ich nicht, sage nicht zu. Und dann habe ich mich wieder erholt und dann mache ich weiter. Einfach, weil ich es wichtig finde, weiter zu kommunizieren und zu erklären. Das positive Feedback, was ich bekomme, bestärkt mich auch darin, dass ich damit weitermache.
Das ist ja eben auch wichtig, dass Sie Rückmeldungen bekommen, die sagen so, danke für Ihre Arbeit und gut, dass Sie das machen. Ich würde gerne noch mal zurückkommen auf diese Erklärung der Forschungsminister und Ministerinnen. Ist das für Sie eher so ein symbolischer Akt, dass die das jetzt gemacht haben oder hilft Ihnen das konkret weiter?
Ich glaube tatsächlich, ist es eher ein symbolischer Akt und ich finde, er ist auch wichtig. Er wertschätzt damit die Arbeit der Wissenschaft und das ist ein sehr gutes Zeichen. Ich glaube, direkt bei dem Problem, was wir akut haben in dieser Pandemie, als Wissenschaftler hilft es uns nicht direkt, denn die Social-Media-Kanäle, die ja, sind nun mal offen für alle Meinungen und dabei hilft es mir direkt nicht. Da muss man andere Wege finden für sich selber, wie man damit umgeht.
Frau Brinkmann, Sie haben zumindest für sich einen Weg gefunden, also Freunde mit Partner und so weiter drüber sprechen, das Ganze auch mal ein bisschen abgeben, sich das nicht so alleine antun. Danke, dass Sie uns das hier mal geschildert haben im Update in Deutschlandfunk Nova, wie Sie mit diesen Anfeindungen und ja teilweise auch einfach unmöglichen und bösen Mails umgehen. Danke.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Keine Ahnung, frag doch Google. Ja, danke fürs Gespräch. Google weiß fast alles. Es ist die bekannteste Suchmaschine. Und bei den allermeisten Anbietern ist das ja schon voreingestellt, ne? Und dass das so ist, dafür hat Google viele Milliarden bezahlt. Und unter anderem deswegen gibt es im Moment großen Ärger, denn das US-Justizministerium hat Klage eingereicht wegen dieser Monopolstellung. So sehen die das. Zu viel Macht, zu wenig Wettbewerb und wir, die UserInnen, würden dadurch geschädigt. Im Update wollen wir wissen, stimmt dieser Vorwurf und was ist eigentlich so schlimm an einem Monopol? Und das klären wir jetzt mit Nicolas Lieven, der ist Wirtschaftsjournalist beim NDR. Nicolas, was ist dran an diesem Vorwurf vom US-Ministerium? Hat Google eine Monopolstellung?
Naja, also diese Vorwürfe gibt es ja schon lange gegen die Großen, auch gegen Amazon, gegen Facebook, gegen Apple und so weiter. Bei Google muss man halt einfach sagen, die decken ungefähr 80-90% des Markts ab für Suchanfragen. Es gibt noch ein bisschen Bing und Yahoo und sowas, aber die spielen keine große Rolle mehr. Und es gibt eben, wie gesagt, schon seit langem große Kritik dran, dass diese Konzerne ihre Marktmacht missbrauchen. Du hast es eben selbst gesagt. Das eine ist, dass bei Suchanfragen sehr oft die eigenen Dienste eben kommen, dass Angebote bevorzugt werden. Von Unternehmen, die bei Google werben. Und das Zweite ist eben, dass es auf vielen Smartphones unter anderem einfach vorinstalliert ist, Google. Da gibt es dann Deals, hast du eben auch angesprochen, mit Mozilla, mit Apple, mit Samsung und so weiter. Und da kommt einfach letztendlich überhaupt kein anderer mehr dazwischen.
Okay, jetzt sagt Google, also wir haben uns diese Vormachtstellung hart erarbeitet. Wir haben eben einfach gute Produkte und dass wir jetzt dafür bestraft werden sollen, das ist ungerecht. Haben die da einen Punkt?
Naja, also ich sage jetzt mal, dass Google sich klasse findet, ist ehrlich gesagt nicht so die ganz große Frage. Die Frage ist einfach, was haben wir Kunden denn davon und wir Konsumenten davon oder sorgt das vielleicht dafür, dass andere, wie gesagt, keine Chance mehr haben, dass es keine Konkurrenz gibt, keinen Wettbewerb für uns, keine Auswahlmöglichkeiten mehr. Uns geht ja heute auch, das muss man nochmal dazu sagen, nicht immer um einzelne Dienste, sondern wir sprechen ja heute über Plattformen. Das heißt, da wird viel mehr angeboten an E-Mails, Maps, GPS, da werden unsere Daten abgegriffen. Die Google-Mutter heißt ja Alphabet. Die ist unterwegs beim Cloud Computing, im Gesundheitssystem. Da arbeitet man gerade an Versicherungen, am Versicherungsgeschäft. Es geht auch um selbstfahrende Autos und so weiter. Und die Frage ist einfach, wie viel darf ein Konzern von unserem Leben am Ende des Tages tatsächlich dominieren? Und wir sehen es in China, da gibt es Alibaba, auch ein großes Unternehmen. Die beherrschen quasi das ganze Leben. Und viele sagen schon, die nächste Generation, also die Generation nach uns, die wird von Geburt an bis das ganze Leben einmal durch komplett erfasst werden über die die Datenüberwachung in Anführungszeichen.
Das klingt ganz ehrlich dann wirklich etwas gruselig, gebe ich zu. Lass uns trotzdem noch mal gucken, was ist denn überhaupt so schlimm an einem Monopol? Also geht es darum, dass alles teurer wird, dass die Nutzerinnen dann eben zu wenig Auswahl haben? Oder was ist das Problem dann daran?
Also das große Problem ist einfach, wenn du nur einen Anbieter hast am Ende, das wissen viele, die im Dorf leben, zum Beispiel, wenn du einen Supermarkt hast, einen Bäcker, eine Tankstelle, dann bist du denen praktisch ausgeliefert, und sobald es Konkurrenz gibt, dann profitiert der Verbraucher, vor allen Dingen dann bei den Preisen und beim Angeboten und so weiter. Wir sehen es ja unter anderem auch bei Amazon, die haben ja über Jahre hinweg Verluste gemacht und haben immer gesagt, wir wollen Marktanteile haben, und in der Zwischenzeit sind die einfach so groß, dass selbst stationäre Geschäfte, die ins Internet gehen, die keine eigene Plattform haben, die nutzen müssen, damit sie überhaupt noch an Kunden kommen. Und am Ende des Tages ist immer die Frage, inwiefern können die denn die Bedingungen diktieren, die Preise diktieren, Vorgaben machen, wie jemand überhaupt im Internet verkaufen darf, was er verkaufen macht. Und genau das will man beim Monopol eben nicht haben. Das möchte man ausschließen.
Was ist denn eigentlich deine Einschätzung zu der Klage, die da jetzt wahrscheinlich kommen wird vom US-Justizministerium? Wie erfolgreich ist sowas denn? Oder ist das sowas, was sich über mehrere Jahre dann hinzieht und in 20 Jahren sprechen wir wieder in Deutschlandfunk Nova über dieses Thema?
Das ist das Gute an der Geschichte. Aber egal, was ich jetzt sage, das wird über Jahre dauern und ihr werdet euch alle nicht mehr an mich erinnern. Ach. Die letzte solche Klage ging gegen Microsoft, dauerte über 10 Jahre. Von daher, ich glaube, es ist ganz viel Wahlkampfgetöse dabei, selbst wenn die Demokraten da zustimmen, weil die das auch schon lange geißeln mit den Monopolstellungen. Ich glaube, es wird sehr lange dauern. Es wird wahnsinnig schwierig sein, das nachzuweisen, weil Google ja nicht nur allein agiert, sondern mit anderen Konzernen zusammen und so weiter. Ich glaube, das wird halbwegs im Sande verlaufen. Ja, es wird mehr Auflagen geben, aber dass Google am Ende zerschlagen wird, das wage ich echt zu bezweifeln.
Google hat zu viel Macht, findet das US-Justizministerium. Wie groß das Monopol ist von der Suchmaschine, hat uns Nicolas Lieven eingeschätzt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die sind gerade überall am Fenster, in den Haaren, und vorhin ist mir einer fast in den Kaffee geflogen, als ich kurz draußen gestanden habe, hier auf unserer kleinen Terrasse bei Deutschlandfunk Nova draußen. Überall sind Marienkäfer, die fliegen rum wie verrückt. Haben die nichts Besseres zu tun oder was? Nee, das machen die jedes Jahr, und gerade ist eben wieder die Zeit, nur... Was haben die vor? Ja, wollen die feiern? Sind die einfach nur gut drauf? Ich habe nachgefragt bei Henrike Schmidberg. Die ist Biologin am Institut für Insektenbiotechnologie der Uni Gießen. Also Frau Schmidberg, ich habe alle möglichen Marienkäfer gesehen. Rote mit schwarzen Flecken, schwarze mit roten Flecken. Und es sind einfach wahnsinnig viele gewesen. Was haben die denn gerade vor?
Also diese Marienkäfer, das ist die zweite Generation, wahrscheinlich aus diesem Jahr, die sich jetzt gerade trifft. Und das ist ganz, ganz normal, dass die manchmal einem Jahr mehr sind, anderen Jahr mal weniger. Es kommt auch auf die Nahrungsquelle an, auf Blattläuse, die sie zum Beispiel fressen, ob die in diesem Jahr viel da waren. Und wenn davon genügend da waren, dann ist auf jeden Fall auch eine ganze Menge an Marienkäfern da. Und das wird wahrscheinlich auch alles die gleiche Art sein, nämlich Harmonia axyridis. Davon gibt es ganz viele verschiedene Morphen, das heißt also auch verschiedene Farbtypen, die auch unterschiedliche Punktzahlen haben. Und die haben aber alle vorne auf ihrem Rückendeckel, das nennt man Pronotum, haben die so eine Art W, dunkles schwarzes W auf dem weißen Grund. Und da kann man die ganz gut erkennen.
Okay, warum treffen die sich? Haben sie was Bestimmtes vor, die Marienkäfer?
Genau, die treffen sich immer zu dieser Jahreszeit, bevor es kühl wird. Das machen die eben über Pheromone, da machen sie sich praktisch alle ein Zeichen, Signal.
Das ist so ein bestimmtes Hormon, das können die riechen dann, oder wie?
Das sind so eine Art Bodenstoffe, die zur Informationsübertragung innerhalb einer Art dienen. Und dann ist es auch so, dass sie kennen auch ihre Orte, wo sie sich treffen. Und deswegen wird man wahrscheinlich auf ihrer Terrasse oder auf dem Balkon, wird man das auch häufiger antreffen, wenn sie sich dort wohlfühlen.
Ja, aber warum treffen die sich? Was haben die jetzt vor? Wo wollen die denn hin?
Zum Überwintern, die machen eine sogenannte Diapause, das heißt, die fressen und trinken nichts mehr in dieser Zeit und machen eine Ruhephase, bevor sie dann nächstes Jahr wieder Eier legen können und wieder loslegen können. Also eine Überdauerungsphase im Winter.
Aber warum müssen die das zusammen machen? Könnte der Marienkäfer nicht auch sagen, ach komm, ich suche mir ein nettes Winterquartier? Warum schließen die sich da zusammen?
Das ist auch teilweise deswegen, weil sie dort bestimmte Bereiche finden. Da wissen sie, da ist es sinnvoll, da können sie sich auch zu Massen treffen. Und natürlich ist es auch ganz gut, wenn sie sich direkt im Frühjahr wieder treffen, auch wieder paaren können, bevor sie sich noch lange suchen müssen.
Und wo überwintern die denn dann am liebsten? Was für ein Quartier suchen die sich?
Also eigentlich sind sie, wenn sie in der Natur draußen sind, unter Gehölzen zum Beispiel. in Bäumen, in Rinden zum Beispiel, aber eben auch ganz häufig in irgendwelchen Hütten von Landwirten, also unter welchen Balken zum Beispiel, oder eben auch gerne in Häuser kommen. Zum Beispiel eine Bekannte von uns, von der wir dann auch zum Beispiel immer die Zuchttiere bekommen, die sammelt die immer mit einem Staubsauger ein, also frischer Staubsaugerbeutel, und dann saugt sie die alle ein und gibt sie uns. Und zwar sammeln die sich immer bei ihrem Schlafzimmer im Herbst. Und das ist natürlich dann ungünstig, weil die Tiere auch auf die Dauer stinken. Und zwar so gerade der asiatische Marienkäfer, der hat einen bestimmten...
Die haben so ein Sekret, ne? Was die absondern.
Ja, das heißt, es ist eigentlich in ihrem Blut, in ihrer Hämolymphe heißt das bei denen. Und das ist das sogenannte Harmonin, und das stinkt ganz schön. Zu anderen haben sie auch noch andere Pheromone. Methoxypyrazine sind das, die auch sehr riechen. Das dient als Fraßschutz vor Feinden. Mhm. Und zwar, wenn die das fressen, dann denken sie auch, eklig, und dann lassen sie das auch sein.
Weg damit, genau. Jetzt haben Sie gerade schon dieses schöne Beispiel erzählt, Ihre Freundin, die dann so vorsichtig absaugt, weil die sich bei ihr im Schlafzimmer so wohlfühlen. Was könnte man denn jetzt noch machen, wenn man irgendwie merkt, so, oh, da versammelt sich jetzt gerade so eine Horde Marienkäfer. Wie kann man denen helfen, oder lässt man die am besten einfach in Ruhe?
Also ich würde sie nicht in der Wohnung lassen, auf jeden Fall, weil sie eben gerade diese Harmonine in ihrem Blut teilweise auch Allergien auslösen können. Einfach raus, gerade der asiatische Marienkäfer ist ja eine invasive Art, die gehört hier eigentlich gar nicht hin. Die wurde ursprünglich in Frankreich gezüchtet, um auszusetzen gegen Blattläuse, also dagegen anzukämpfen. Und die hat sich dann in ganz Europa und schließlich auch in den USA ausgebreitet. Und deswegen sollten die eigentlich auch gar nicht so zahlreich hier vorhanden sein. Es ist also wirklich nicht schlimm, wenn man die zu Hause hat und die dann rauswirft. Die finden draußen auch auf jeden Fall was, also zum Beispiel eben gerade unter Gehölzen oder sonst was.
Also take care of Marienkäfer, und ich glaube, ich hätte noch weitere 2 Stunden mit Henrike Schmidtberg über Marienkäfer sprechen können. Die weiß einfach alles über diese kleinen Tierchen. Sie ist Biologin am Institut für Insektenbiotechnologie an der Uni Gießen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und das ist der Kriminalfall, der die Kunstwelt im Moment sehr, sehr beschäftigt. Das Landeskriminalamt sucht den oder die TäterInnen, die Anfang Oktober mehr als 60 Kunstobjekte in 3 Berliner Museen mit einer Flüssigkeit besprüht oder bespritzt haben. Und man kann wirklich sagen, dass das ein extremer Fall von Vandalismus ist. Habt ihr gar nicht mitbekommen? Ja, das kann gut sein, denn das ist erst jetzt offiziell bekannt gegeben worden. Durch Recherchen vom Deutschlandfunk und der Zeit ist es rausgekommen. Unsere Reporterin Rahel Klein hat sich heute die Pressekonferenz dazu angesehen. Rahel, was genau ist denn da passiert am 3. Oktober?
Ja, also Tatort ist die Berliner Museumsmeile, also das Pergamonmuseum, das Neue Museum und die Alte Nationalgalerie. Und da haben Unbekannte eben insgesamt 63 Kunstobjekte mit einer ölhaltigen Flüssigkeit bespritzt, also unter anderem alte Sarkophage, Steinskulpturen und auch Bilderrahmen. Und die Polizei geht eben davon aus, dass das während der Öffnungszeiten da passiert ist. Allerdings gibt es bisher niemanden, der was gesehen hat. Und auch auf den Überwachungskameras gibt es bisher keine Hinweise auf den oder die TäterInnen.
Wenn das schon Anfang Oktober passiert ist, warum kommt das denn erst jetzt raus?
Ja, die Fragen mussten sich LKA und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die betreiben die Museen, mussten die heute Mittag in der Pressekonferenz auch beantworten, weil sich das halt jeder fragt. Mhm. Die Polizei sagt halt, das ist aus ermittlungstaktischen Gründen geschehen. Sie mussten sich erstmal einen Überblick über den Schaden verschaffen, mussten die LeihgeberInnen, viele Werke sind ja nur an die Museen ausgeliehen, erstmal benachrichtigen, damit die das nicht aus der Presse erfahren. Und dann haben sie halt erstmal angefangen, die BesucherInnen ausfindig zu machen, die an dem Tag da waren. Das waren mehr als 3000 auf dem ganzen Gelände, und nur von ungefähr 1400 hat man die Daten, weil die online die Tickets gebucht hatten, und von allen anderen, die die Tickets an der Kasse gekauft haben, gibt es gar keine Daten. Und ja, dadurch hat das Ganze halt gedauert, sagt die Polizei.
Und man weiß wirklich überhaupt nicht, wer dahinter stecken könnte, wer das gemacht haben könnte.
Nee, also laut Polizei gibt es bisher keinerlei Hinweise. Auch auf den Überwachungskameras sieht man eben nichts, auch weil diese Flüssigkeit ja durchsichtig war. Und da haben sie sich stundenlang Videomaterial angeguckt und bisher nichts gefunden. Deswegen suchen sie eben auch nach ZeugInnen. Also wenn jemand was gesehen hat, am 3. Oktober da in einem der Museen war, unbedingt melden.
Gibt es denn ein Motiv? Hat man da schon eine Ahnung? Oder ein Bekennerschreiben? Irgendwas?
Nee, auch da ist bisher Fehlanzeige. Friederike Seifri, die ist Direktorin des Ägyptischen Museums, die hat dazu gesagt:
Der oder die Täter sind relativ ziellos und auch nicht mit einem ganz besonderen Blick auf die Dinge durch das Haus gegangen.
Es gibt also keinen inhaltlichen Zusammenhang zwischen den beschädigten Objekten. Das hat auch der leitende LKA-Ermittler Carsten Vohl nochmal betont.
Also es sind nicht nur nackte Körper, wo man sagen kann, okay, da hat jemand etwas gegen Nacktheit, wo er gegen protestiert.
So, und ohne inhaltlichen Zusammenhang ist es für die ErmittlerInnen natürlich besonders schwierig, ein Motiv und auch die TäterInnen zu ermitteln.
Das ist halt schwierig, da überhaupt einen Anfang oder einen Zusammenhang zwischen irgendwas herzustellen. Was genau war das denn für eine Flüssigkeit, die benutzt wurde? Weiß man das?
Nee, also irgendwas Unsichtbares, Ölhaltiges oder doch, man weiß es, aber es wird nicht gesagt, weil, das sagt Carsten Vohl vom LKA.
Zu der Flüssigkeit selber möchte ich keine Auskunft geben, weil das ist Täterwissen.
So, und Drohbriefe gegen die Museen oder auch ein Bekennerschreiben hat es bislang auch nicht gegeben. Allerdings haben LKA und die Museumsstiftung in der Pressekonferenz heute gesagt, dass es auch im Sommer schon Beschädigungen gegeben habe, aber eben nur draußen, sagt Friederike Seyfried.
Wir haben nicht damit gerechnet, dass der Vandalismus, mit dem wir hier außen konfrontiert waren, dass der uns auch in den Innenräumen erreicht.
Ja, und dann sagt das LKA auch noch, es hat auch international in den letzten 10 Jahren immer mal wieder solche Angriffe in Museen gegeben. Das ist also jetzt kein auf Deutschland begrenztes Phänomen.
Also, halten wir nochmal fest, die Polizei hat keine Spur. Allerdings wird schon spekuliert, es soll eine Verbindung geben zu Attila Hildmann, also der Mann, der Verschwörungserzählungen verbreitet. Was ist denn da dran?
Ja, darüber haben viele Medien berichtet. Die Polizei hat dazu heute gesagt, sie beteilige sich nicht an solchen Spekulationen, ermittle in alle Richtungen. Diese Verbindung zu Attila Hildmann, die kommt daher, dass der im Sommer auf seinem Telegram-Kanal über das Pergamon-Museum hergezogen hatte. Der hatte gesagt, da befinde sich der Thron des Satans und dass es ein Treffpunkt der globalen Satanistenszene und Corona-Verbrecher sei und dass da nachts Menschenopfer gebracht und Kinder geschändet würden. Absolut krude Verschwörungsideen und deshalb vermuten halt einige, vielleicht waren das jetzt in den Museen AnhängerInnen von Attila Hildmann, vor allem, weil er Ende August in einem WhatsApp-Beitrag auch nochmal dazu aufgerufen hatte, das Museum abzureißen. Aber es gibt außer diesen Äußerungen bei WhatsApp, Telegram bisher keinerlei Bezüge oder Hinweise, dass er wirklich was damit zu tun haben könnte.
Wie hoch ist denn jetzt eigentlich der Schaden, der da entstanden ist? Also ich meine, das sind wertvolle Kunstobjekte, Kunstschätze.
Ja, also man kann es noch nicht sagen, haben die Museumsbetreiber gesagt. Bei vielen Objekten erkennst du als Laie auch gar nicht, dass da jetzt vielleicht was beschädigt ist, weil diese Flüssigkeit ja wie gesagt durchsichtig ist. Aber die ist halt zum Teil in diese sehr poröse Oberfläche von den Kunstobjekten ja durchgegangen, eingedrungen. Und das muss jetzt eben restauriert werden. Das ist relativ aufwendig und da kommt es halt drauf an, wie aufwendig, wie viel Zeit darauf verwandt wird. Also das wird man dann irgendwann sehen.
Ein Angriff auf 3 Museen in Berlin Anfang Oktober. Das ist das Thema, nicht nur bei uns hier im Update in Deutschlandfunk Nova, sondern das beschäftigt eben gerade die Kunstwelt. Alle Hintergründe und den aktuellen Ermittlungsstand hat Rahel Klein für euch zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für Emmanuel Macron ist es eine brutale Tat und sie ist ein Angriff auf alle, so sagt es der französische Präsident. Vor 5 Tagen ist der Lehrer Samuel Paty ermordet worden in einem Vorort von Paris. Die Staatsanwaltschaft hat heute 7 Personen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. 2 von ihnen sind zwischen 14 und 15 Jahren alt. Nach wie vor geht es ja um die Frage, ob Paty sterben musste, weil er in seinem Unterricht Mohammed-Karikaturen gezeigt hat, um über Meinungsfreiheit zu diskutieren. Heute Abend findet eine nationale Gedenkfeier statt für Paty. Sabine Wachs ist unsere Korrespondentin in Paris. Sabine, die 7 Personen, die jetzt verdächtigt werden, mit dem Mord etwas zu tun zu haben, was weiß man über die?
Also man weiß zum einen, dass 2, wie du schon sagtest, minderjährig sind. Es handelt sich um 2 Schüler, 14 und 15 Jahre alt. Beide waren an der Schule des Opfers, also von Samuel Paty. Und einer der beiden Schüler soll dem mutmaßlichen Täter gegen eine Summe von rund 300 Euro Informationen über den Lehrer Samuel Paty gegeben haben. Der Täter wusste offenbar den Namen von Samuel Paty. Er wusste, dass Paty in seinem Unterricht über die Meinungsfreiheit Mohammed Karikaturen gezeigt hat, aber er wusste nicht, wie der Lehrer aussah. Und einer der beiden Schüler, die waren wohl zu zweit, aber ein Schüler hat eben eine genaue Personenbeschreibung des Lehrers abgegeben an den Täter. Und der mutmaßliche Täter hatte dem Schüler oder den beiden Schülern auch schon erklärt, er wolle den Lehrer aufspüren und ihn zwingen, sich für das Zeigen der Mohammed-Karikaturen zu entschuldigen. Er wolle ihn demütigen und schlagen. Es stellt sich jetzt die Frage für die Ermittler, ob die Schüler tatsächlich abschätzen konnten, welche Folgen es hatte, dass sie den mutmaßlichen Täter, eben Samuel Paty, beschrieben haben. Dann gibt es zwei weitere Personen, die im Fokus der Ermittlungen stehen, die jetzt auch dem Richter vorgeführt werden sollen. Das ist der Vater einer Schülerin des Opfers und ein den Behörden bekannter Islamist. Beide sollen gemeinsam Videos gedreht haben und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht haben, in denen sie gegen den Lehrer gehetzt haben und aufgefordert haben, ihn zu stoppen.
Ist denn mittlerweile noch mehr bekannt über die Tat? Weiß man da noch etwas mehr, etwas Genaueres?
Also man weiß, das hat der Antiterrorstaatsanwaltschaft heute Nachmittag in einer Pressekonferenz gesagt, dass er davon ausgeht oder dass die Ermittler davon ausgehen, dass die Tat tatsächlich inspiriert war durch diese Videos, die in den sozialen Netzwerken kursiert sind. Und es ist auch erwiesen, dass der mutmaßliche Täter einen direkten Kontakt zu dem Vater dieser Schülerin hatte, der diese Videos online gestellt hat.
Heute Abend gibt es also die landesweite Gedenkfeier dann für den Lehrer, für Samuel Paty. Zeigt das auch, wie sehr dieser Mord Frankreich bewegt?
Das zeigt mit Sicherheit, wie geschockt Frankreich ist und welche Bedeutung das auch hat. Ein Lehrer wurde ermordet und in Frankreich stehen die Lehrer wie kaum eine andere Berufsgruppe eben für die Werte der Republik. Es heißt, sie lehren und sie verteidigen die Werte der Republik. In Frankreich spricht man auch von der École de la République, also der Schule der Republik und nicht bloß von der Schule. Und diese Schule lehrt eben auch die Laizität, eines der Grundprinzipien von Frankreich. Und das ist die Trennung von Staat und Kirche. Jeder ist frei, zu glauben oder nicht zu glauben. Und Religion und religiöse Symbole haben in der Schule und in öffentlichen Einrichtungen keine Rolle zu spielen. Die Schüler sollen in einem neutralen Kontext zu mündigen und freien Bürgern erzogen werden, heißt es in Frankreich. Und dass nun ein Lehrer ermordet worden ist, weil er eben seinen Schülern die Meinungsfreiheit anhand dieser Mohammed-Karikaturen erklärt hat, schockt Frankreich und erschüttert das Land und die Gesellschaft in ihren Grundfesten.
Wie wird denn die Gedenkfeier ablaufen heute Abend?
Also die Gedenkfeier findet im Innenhof der Sorbonne statt, der Pariser Universität. Und das hat natürlich symbolischen Charakter. Die Sorbonne wird auch der Tempel des Wissens genannt. Sie ist ein Symbol der Aufklärung der freien Werte und steht damit auch für die Werte eben dieser Republik, das, was ich gerade erklärt habe, auch der Schule. Und diese Werte wurden durch den Mord angegriffen. Es wird jetzt gleich eine Ansprache von Präsident Macron geben. 10 Minuten, Viertelstunde heißt es. Es sind sehr viele Schüler gekommen, die Familie von Samuel Paty natürlich ist da. Der ehemalige französische Präsident François Hollande ist da. Fast alle Mitglieder der Regierung sind da. Und man wird versuchen, Samuel Paty und eben auch dem, was er bedeutet hat für die Republik, zu gedenken.
Sabine Wachs, unsere Korrespondentin für Frankreich.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.